hätte ich jetzt einen Bart und kurze Haare und würde sagen, ich bin eine Frau, würde man mir sagen, ich bin zu männlich. Hätte ich aber lange Haare und Nägel, dann kommentiert man wieder, wie stereotypisch Frau ich bin und deswegen bin ich auch keine Frau. Also wir können da einfach nicht gewinnen. Man will uns einfach nicht den Raum geben zur Existenz. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, auf was wir aufmerksam sein müssen bei Transfeindlichkeit. Wir möchten Transmenschen gar keinen Raum geben zu existieren.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsan und mein heutiger Gast ist die Stand-up-Comedian und Transaktivistin Steffi Stankovic. Mit ihr spreche ich über die Geschichte der Regenbogenparade, die Rolle von Transmenschen als Pionierinnen und Pioniere queerer Errungenschaften und Kämpfe und warum Sichtbarkeit nicht immer Sicherheit bedeutet, sondern das genaue Gegenteil. Hallo Steffi, willkommen bei Ganz offen gesagt. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast. Bei Ganz offen gesagt gibt es am Anfang immer eine Transparenzpassage, woher wir einander kennen und ob du parteipolitisch aktiv bist. Ich übernehme den ersten Teil. Wir haben uns vergangenen November kennengelernt bei einer Veranstaltung der Volksanwaltschaft, bei einer Konferenz zum Thema Gewalt gegen Frauen. Und ich war extrem beeindruckt von allen Statements und auch extrem von dir. Und ich wollte dich schon immer interviewen und dachte mir, dass der Monat Juni ein sehr guter Anlass ist, mit dir drüber zu sprechen, über die Pride und auch deinen Aktivismus. Genau, den zweiten Teil überlasse ich dir. Bist du oder warst du in der Vergangenheit parteipolitisch aktiv?
Zuerst danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Und nein, ich bin nicht parteipolitisch. Also ich habe auch gar nicht die österreichische Staatsbürgerschaft. Also ich kann auch gar nicht wählen, geschweige denn einer Partei angehören. Ich komme aus einer sehr politischen Familie. Ich bin eben in Serbien aufgewachsen und geboren. Und bin erst mit 18 nach Österreich gezogen. Und meine Familie war, ich weiß jetzt nicht, ob meine Mutter es hier ist, eher weniger, aber ich bin immer sehr politisch aufgewachsen. Mhm. Also es war immer ein großes Thema, politisch zu sein. Für meine Familie gab es irgendwie keine andere Wahl, nicht politisch zu sein.
Stimmt, weil deine Mama ist ja Rumänin, genau. Und dein Papa Serbe und ihr seid eine Minderheit in Serbien, genau. Und das macht, hat sich automatisch politisiert.
Genau, richtig. Also es war keine Option. Das gehört dazu. Mein Vater hat immer gesagt, nur Idioten sind nicht politisch.
Schönes Statement, finde ich gut.
Und ich bin so mit 8, 9 habe ich das gehört und das war halt einfach so eine Sache, wo ich wirklich schon seit klein auf sehr politisch war.
Ich stelle dich noch kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor, die dich nicht kennen. Du bist Stand-Up-Comedian, du bist Model und du bist Transaktivistin. Und wie ich schon gesagt habe, ich wollte unbedingt immer schon mit dir sprechen, weil ich deine Auftritte und Interviews verfolgt habe in der Vergangenheit und dachte mir, dass eben die Pride, die ja diesen Monat stattfindet und also nur noch zur Transparenz, der Podcast wird wenige Tage, also vor der Regenbogen Parade aufgenommen und dachte mir, dass das ein ganz guter Anlass ist, mit dir mal zu reden. Ich fange mal ganz offen an. Was bedeutet die Pride für dich?
Also die Pride ist, ich glaube, für viele bedeutet das verschiedene Sachen. Für mich ist es eine Demonstration. Also es wirkt vielleicht auch wie eine Party oder wie als hätte man super viel Spaß und da kommen jetzt auch Unternehmen und Marken und präsentieren sich da ganz stolz. Jedoch für mich ist es eine Demonstration. Und es ist da, um natürlich die Menschen daran zu erinnern, dass wir noch immer Probleme haben und noch immer sichtbar sein müssen und für die kämpfen müssen. Aber natürlich auch zu erinnern an die Errungenschaften, die bis jetzt passiert sind. Mhm. Wir Homosexualität oder Transidentität wird noch immer in manchen Ländern mit dem Tod bestraft. Auch wenn es hier in Österreich zum Beispiel in einem demokratischen Land legal ist, werden die Menschen natürlich auch im Alltag diskriminiert oder eben auch Gewalt und tatsächlich ist es eben in Deutschland und Österreich Queerfeindlichkeit und Hass gegen LGBT-Personen so hoch wie noch nie. Und das bedeutet für mich die Pride. Also es ist ein Monat, der Pride-Monat Juni ist ein Monat, wo wir eben sichtbar sind und an all die Probleme erinnern oder auch an die Errungenschaften, die wir feiern.
Weil das wollte ich dich dann auch schon Anschluss fragen, ob das den meisten überhaupt bewusst ist, weil man das Gefühl hat, man sieht überall die Regenbogenfahne, also Institutionen, Verkehrsmitteln, also es ist eben so eine Partystimmung und es ist sehr positiv aufgeladen, aber ich weiß gar nicht mehr, ob die meisten, die daran teilnehmen und selbst nicht in irgendeiner Weise betroffen sind, wissen, worum es eigentlich politisch geht.
Ich glaube, man vergisst das ziemlich oft eben, weil es eben so eine gute Stimmung ist. Und ich vergesse es auch, wenn ich dort bin in einem Moment. Deswegen befinde ich mich auch nie auf einem Truck, obwohl mich immer Brands und verschiedene Unternehmen anfragen. Ich könnte eigentlich jedes Jahr auf 10 verschiedenen Trucks stehen. Jedoch ist es für mich ein Marsch. Es ist für mich etwas, wo ich durchgehe mit meiner Community. Aber es ist natürlich auch da, um eine gute Zeit zu haben. Ich glaube, man darf nur nicht vergessen, dass die erste Pride eine Demonstration war und ein Aufschrei gegen polizeiliche Gewalt auch und gegen das Gesetz und gegen die Politik. Und ich glaube, das dürften wir nicht vergessen. Also wir müssten die queere Community und auch natürlich die hetero-cis-Personen, die natürlich auch auf der Pride auch oft mitmachen, was voll schön ist, erinnern, um was es wirklich geht.
Erinnerst du dich an deine erste Pride, bei der du mitgelaufen bist?
Ja, tatsächlich war sie in Wien. Und das war, bevor ich hierher gezogen bin. Das war ein Jahr davor. Und
2009?
Das war 2009, richtig. Ja. Sehr gut recherchiert. Und das war 2009. Und damals war ich auf einem Truck. Meine erste Pride war ich auf einem Truck. Okay. Da war eine Freundin von mir, hat für ein Unternehmen gearbeitet. Und ich hatte auch so große Angst, in der Crowd zu sein, dass ich mich sicherer gefühlt habe auf diesem Truck. Und dann war ich Jahre nicht. Ich bin dann hierher gezogen und dann war ich Jahre nicht da, weil ich eben auch sehr antisocial war und sehr zurückgezogen. Und dann war ich Jahre nicht. Aber in den letzten 8 Jahren bin ich jedes Jahr auf der Pride.
Du hast es schon angesprochen, dass die erste Pride ja eigentlich eine Demonstration gegen Polizeigewalt war, also 1969 New York im Village, also wo es extrem viele Razzien gab in den Bars der queeren Community. Und ich habe nochmal nachrecherchiert, dass eigentlich an der vordersten Front dieser Kämpfe eigentlich die afroamerikanischen, lateinamerikanischen auch Drag Queens und Transpersonen waren, was irgendwie gar nicht mehr in Erinnerung ist. Und deswegen würde ich gerne wissen, welchen Stellenwert die Transpersonen eigentlich in der Community haben, weil sie auch für viele wahrscheinlich die sichtbarsten noch sind.
Es war auch tatsächlich damals, zum Beispiel in Stonewall 69, war Homosexualität illegal. Und sehr viele Menschen wurden verhaftet, die zum Beispiel genderstereotypisch sich nicht gekleidet haben. Das heißt, so wie auch lesbische Frauen oder Transmänner eben in Anzügen oder in männlicher Kleidung waren, wurden auch verhaftet, genauso wie Drag Queens und Transfrauen. Und so fing ja das Ganze an. Und generell, deswegen waren auch Transpersonen und Drag Queens oder Drag Kings auch an der Front, weil sie auch getargetet wurden. Und oft haben wir keine Wahl, um unsichtbar zu sein. Ich glaube, es ist so ein, ich kenne viele Fälle, wo zum Beispiel so meine Urgroßmutter weiß es nicht, dass ich homosexuell bin. Jedoch wäre das ganz, ganz komisch, wenn meine Urgroßmutter nicht merken würde, dass ich heute als Frau lebe. Und das ist halt eben etwas, natürlich muss es auch nicht ständig ausgesprochen werden, sexuelle Orientierung oder Gender Identity. Aber oft ist es so, dass Transmenschen eben keine Wahl haben, um unsichtbar zu sein, viele. Und da war es eben so, vor allem bei BIPOC-Transmenschen, sie werden so intersektional diskriminiert. Und ich glaube, das ist dann so, wo die Menschen es wirklich auch satt haben und absolut nichts mehr zu verlieren haben. Deswegen standen die auch an der Front. Heute ist es so, ich glaube, wir Transmenschen werden sehr verurteilt, auch von der Community oft und sehr ausgeschlossen, da es eben um Geschlechtsidentität geht und nicht wirklich um sexuelle Orientierung oder wen man liebt. Und für viele, glaube ich, auch so eine Sache ist, dass man sich dann so stereotypisch an dem Geschlecht oder hetero sein anpasst. Und dann werden wir da ein bisschen so in die Ecke gedrückt, glaube ich, oder auch vergessen. Für mich hat es eben, wo ich über mein Transsein recherchiert habe, bevor ich mich geoutet habe, gab es sehr viele Aspekte, wo ich eben nachgelesen habe, dass wir an der Front waren, dass wir Pionierinnen waren und auch Housing ermöglicht haben. Also sehr viele queere Menschen, so schwul und lesbische Frauen oder Männer, wurden eben von zu Hause rausgehaut und Transfrauen waren die zum Beispiel durch Sexarbeit providen konnten und ganze Wohnungen hatten mit queeren jungen Menschen, die sie aufgezogen haben und die waren auch Mothers. Pose auf Netflix zeigt das ziemlich gut. Und eben, wo ich dann eben vor 15 Jahren recherchiert habe, dass wir so die Mütter der Community sind, wusste ich, so hat mein Aktivismus auch angefangen. Also ich wusste, ich habe eine riesengroße Rolle zu übernehmen, weil ich als weiße und auch, sag ich jetzt mal, normschöne, privilegierte Frau, wenn Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera es konnten in den 70ern, dann kann ich das erst recht so jetzt. Das war für mich ein riesengroßer Wake-up-Call und von riesengroßer Bedeutung.
Ich wollte eben, weil du hast es eh schon angesprochen, aber ob es eine Hierarchisierung in der queeren Community gibt, wer welche Rolle spielt, eben weil du auch gemeint hast, also dass vielleicht, ich weiß eben nicht, wie trans Menschen auch innerhalb der queeren Community behandelt werden, im Sinne von, ob sie belächelt werden, ob man sie als vielleicht schädlich empfindet, weil sie quasi zu laut sind oder zu viel wollen. Kannst du da vielleicht etwas erzählen?
Ja, also ich glaube, es spaltet sich immer wieder. Was da interessant ist, ist, glaube ich, dass es gibt auch natürlich so eine LGB Alliance, die Transmenschen komplett ausschließt, eben weil man sich denkt, es geht hier um sexuelle Orientierung und nicht um Geschlecht.
Und love is love. Ja, und das ist irgendwie dann
was schon, auch wieder nicht ausschließt, dass zum Beispiel Transfrauen lesbisch sein könnten oder Transmänner schwul. Also Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung muss nicht Hand in Hand gehen, kann aber. Und ich glaube, es gibt auf jeden Fall Hierarchien. Transmenschen werden sehr oft übersehen in dem ganzen LGBTQIA+. Und eben Geschlecht spielt oft eine sehr kleine Rolle. Ich glaube, wir beschäftigen uns das sehr wenig mit Intersex-Personen. Kinder, die auf die Welt gebracht werden und einfach sofort operiert werden, um einem binären Geschlecht hineinzupassen. Und damit beschäftigen wir uns am wenigsten. Also ich glaube, Geschlecht ist etwas, wo wir in der LGBTQI+-Community sehr wenig sprechen. Aber ich glaube, ganz oben natürlich, wie immer, kommen da natürlich Männer, schwule Männer. Ich glaube, sind auch ganz oben so auf dieser Pyramide von Hierarchie in
Macht,
dieser Community, also, und Macht auf jeden Fall.
Sprecherposition.
Ja, ja. Ich war zum Beispiel, es gibt eine Organisation, ich weiß nicht, ob ich die nennen darf, aber da sind nur schwule Männer drin. Und die haben mich eingeladen ins Parlament, um über Cancel Culture zu sprechen. Und ich war sehr überrascht, weil ich gesehen habe, es sind 50 Männer in dieser Gruppe und es sind alle weiß, österreichisch und 40 plus. Die Organisation heißt AGPRO, Austrian Gay Professionals. Sie waren dann so, haben dann Fragen gestellt und eine Diskussion gemacht im Parlament, wo wir über Geschlechter sprechen und ob Transmenschen das biologische Geschlecht auslöschen wollen und ganz so unangenehme Fragen. Und da habe ich gemerkt, so wie auch natürlich auch ein Generationsunterschied ist zwischen uns, aber auch natürlich, dass man sich denkt, okay, schwule Männer in Machtpositionen, die zum Beispiel auch gar keine schwulen Männer mit Migrationshintergrund haben. Und natürlich ist es halt so etwas, Männer, die erfolgreich sind in irgendwelchen Feldern, aber ich kenne welche. Warum sind die da nicht drin? Also es ist halt eine ganz besondere, ich glaube, die Community ist bekannt dafür, dass sie sich sehr stark gruppiert. Weil natürlich, wir können nicht alle gleich sein und wir können nicht alle dieselbe Meinung vertreten, genauso wie es konservative LGBTQI+-Personen gibt, die eher rechts wählen würden. So gibt es auch Liberale. Wir sind alle auch Menschen. Also zwischen uns ist es auch
extrem
sehr, sehr unterschiedlich.
Natürlich, ja, politisch in jeder Hinsicht. Weil du auch das Thema Sichtbarkeit immer wieder angebracht hast, du hast, glaube ich, in mehreren Diskussionen immer wieder gesagt, dass Sichtbarkeit ja nicht unbedingt Sicherheit bedeutet. Und ich würde gerne einerseits auf die Konferenz, die wir damals im November hatten, noch ansprechen. Und ich habe ein Interview von dir gefunden vor 2 Jahren, wo du mal gesagt hast, ich habe 5 Freundinnen durch Mord beziehungsweise Selbstmord verloren. Vor 5, 6 Jahren musste ich mich deshalb von der Community distanzieren, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Wir Transpersonen sind eine gefährdete und unterdrückte Gruppe, die oft Gewalt erlebt, von extern oder gegen sich selbst. Kannst du da vielleicht ein bisschen etwas erzählen? Weil wir wissen dann beide aus der Statistik, dass das Transpersonen, also die vulnerabelste Transfrauen vor allem eine extrem vulnerable Gruppe sind. Und also eben diese Femizidrate ist bei 330 Personen zwischen 2021 bis 2022. Und das sind nur dokumentierten Fälle. Mhm. Und genau, also ob du da etwas erläutern könntest.
Ja, also die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Viele Transpersonen werden zum Beispiel, nur weil sie jetzt ihre Dokumente nicht geändert haben, auch nicht als Transpersonen anerkannt. Also die Dunkelziffer ist da viel, viel höher. Wir haben Gewaltraten von über 70%. Also von, und natürlich, diese Gewaltraten müssen, es muss nicht alles physisch sein. Jedoch ist es eine sehr ängstliche Position, die wir einnehmen in dieser Gesellschaft. Ich glaube, man muss mit sehr vielem rechnen. Meine Sichtbarkeit leugnet sich so, dass ich Gewalt erlebe, aber erst seitdem ich sichtbar bin. Also früher, wo ich einfach nur, ich glaube, nicht einmal so feminin ausgesehen habe wie heute, ist mir absolut nicht viel passiert. Heute, wenn ich irgendwo unterwegs bin, vor allem alleine, scheinen mir Menschen Sachen hinterher, weil sie mich wahrscheinlich von Instagram oder irgendeiner politischen Debatte oder einem Interview oder einem Magazincover gesehen haben oder aus einer Werbung oder wie auch immer. Und es hat irgendwas in ihnen getriggert. Mhm. Also Sichtbarkeit bedeutet nicht Sicherheit, auf jeden Fall, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es kann auch sehr viele Probleme mit sehr vielen Problemen kommen. Warum ich sichtbar bin, ist es, weil ich zeigen möchte, dass man trotz Angst irgendwie weitermachen muss. Und mir hat es sehr stark gefehlt in meiner Jugend oder vor meinem Coming Out, dass es einfach niemanden gab. Man wusste, es gibt Transmenschen, aber wo sind die? Was machen die? Wie fühlen die sich? Wie geht es denen? Und ich hatte diese Idee eben, eine Transition zu starten und irgendwie niemanden zu erwähnen, dass ich trans bin. Mhm. Es war so, sogar mein Therapeut hat mir damals geraten, so, machen Sie eine Geschlechtsangleichung und erwähnen Sie es einfach nie. Es werden Sie Leute auch nicht fragen, wenn Sie das nie ansprechen. Kommen Sie ja nicht auf diese Idee, Aktivismus zu betreiben, weil das machen ganz, ganz viele. Und dann werden sie immer diesen Stempel tragen. Und so ging es dann ein paar Jahre und ich glaube, es ging auch ganz gut. Und irgendwann mal war ich in der Community und wir waren einfach alle so, wir konnten uns nicht verstecken. Also es gab dann immer wieder Situationen, wo wir geoutet wurden. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, in was für einer Welt will ich leben, wenn ich mich verstecken muss? Weil eigentlich bin ich stolz drauf. Ich bin stolz, dass ich trans bin, dass ich diesen Mut habe, dass ich mir gegen andere stellen kann, dass ich mich selber so gut kenne, wie die meisten Menschen wahrscheinlich nicht, dass ich mir Sachen zutraue und ich sollte eigentlich stolz sein drauf.
Dass du auch diesen Weg beschritten hast,
ja,
eigentlich.
Ja, ja. Und was ist das für ein Leben, wenn man sich ständig verstecken muss? Ich glaube, das hätte mir noch mehr Angst gemacht, hätte mich jemand geoutet oder so.
Mhm. Ist das passiert? Also das?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich war auch sehr antisocial früher, noch mehr als heute. und deswegen ist es tatsächlich nie passiert. Ich war sowieso immer mit der queeren Community. Ich glaube, ich habe mich nur nicht geoutet bei so irgendwo, wo ich gearbeitet habe oder so. Aber da war ich auch sehr schnell wieder weg. Also ich war so, meine Jobs habe ich so jede 3-4 Monate gewechselt, weil ich immer Angst hatte, dass irgendwie jemandem was auffällt.
Okay, also das hat reingespielt.
Ja, ja. Also es war wirklich so, dass ich Angst hatte vor einem Outing. Also ich habe mich nirgendwo lange aufgehalten.
Mhm. Aber auch interessant, dass das der Therapeut sagt, so quasi, dass du diesen Weg irgendwie das verleugnen
auch,
sollst.
Oder das so. War auch vor 15 Jahren. Mhm. Ich glaube, jemand würde heute anders damit umgehen. Ich glaube, dass er auch sehr viele Sachen gehört hat und sich gedacht hat, so vielleicht ist es sicherer auf diese Art und Weise. Und ich war auch sehr jung. Ich war 18 Jahre alt. Ich glaube, da hat sich ja Sorgen gemacht, so wie mein Leben aussehen würde. Es sind halt immer so Tipps, ich glaube, die man gerne hergibt, wenn man denkt, weil verschiedene Menschen haben verschiedene Blickwinkel aufs Leben und was das Beste für jemanden ist. Ich glaube, man gibt immer so Ratschläge, aber man muss sie nicht einhalten.
Mhm. Es ist ja noch immer so diese Geschichte mit, wenn Eltern bei einem Outing des Sohnes oder der Tochter reagieren, dass sie schwul oder lesbisch sind, dass sie dann traurig sind, weil sie dann Angst haben, dass sie halt extrem viel Diskriminierung erfahren und diese erste Reaktion ist so eine negative, und weil sie es aus einer guten Intention heraus meinen, aber natürlich gewissermaßen auch homophob rüberkommt, ja, dann für die Kinder.
Ja, ich glaube, niemand freut sich ja natürlich. Ich glaube, hätte ich ein queeres Kind und würde sich das outen, würde ich mich jetzt auch nicht freuen und eine Party schmeißen. Ich glaube, es wäre eher so die Sorge, die ich hätte, was es erleben wird, wie das Leben von diesem Kind aussehen würde. Und natürlich gehört das dazu. Aber ja, man müsste halt auch immer schauen, wenn sich eine Person outet, der Person auch wirklich zuzuhören und mal versuchen, so die Person zu supporten und nicht so mit ganz negativen oder gruseligen Gedanken zu überfallen.
Mhm. Ich würde ganz kurz, weil also nochmal zu der Gewalt, zur Gewalt kommen, weil du damals in der Diskussion so einen interessanten Aspekt erwähnt hast, dass, also bei der Transmisogynie, das Downgrading, also warum ausgerechnet so viele Männer gegenüber Transfrauen so gewalttätig sind. Ja.
Also generell Männer und Frauen. Ich glaube, was wir da als Gesellschaft ansehen, vor allem bei Transmenschen, wir denken ja so, Transfrauen, die mal biologische Männer waren, tun sich downgraden, weil wir unsere Gesellschaft ja so sehen, wie als ein Männer weniger wert, mehr wert und Frauen weniger. Und das ist so. Und bei Transmännern, die mal biologische Frauen waren, sagen wir dann oft so, ah, die sind verwirrt, die fühlen sich in ihrem Körper nicht wohl, die sind unsicher, weil wir so Frauen noch sehen, so als ganz unsichere, die sich unwohl fühlen und schwach sind und verstecken möchten. Und dann verstecken sie sich in der Männlichkeit. Und ganz, also das sehen wir halt eben auch bei diesen Gender-Stereotypen. Transfrauen werden da natürlich viel, viel schlechter behandelt, weil wir das auch sehen so als Femininität in einem Mann, das ist ja Schwäche, das ist arm, das ist etwas zum Verspotten, zum Auslachen. Weil es sind ja oft Transfrauen, die eben so, oder ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, ich werde ausgelacht oder zum Witz gemacht eben. Und das passiert Transmännern etwas seltener oder fast gar nicht, weil wir eben so Femininität generell betrachten.
So abschätzig.
Genau. Und ja, es ist halt ein, ich glaube, da sind auch riesengroße, wir können auch nicht gewinnen, das war auch eben in der Podiumsdiskussion damals, wenn wir zum Beispiel, wir sagen oft, Transfrauen sind Männer. Und wenn wir natürlich, ich weiß es auch von mir selber, weil ich hatte alle Phasen durch, früher, wo ich so ausgesehen habe wie ein Mann, hat man mir gesagt, ich soll ein Mann bleiben und ich werde nie eine Frau sein und ich schaue nicht aus wie eine Frau. Jetzt, wo ich eben lange Haare habe, Nägel und geschminkt bin und super weiblich, sagt man mir so, ja, du wirst auch nie eine, du bist eine stereotypische Frau, deswegen bist du auch keine Frau, weil du siehst halt aus wie so eine Frau aus einem Bilderbuch oder so. Und dann kannst du halt einfach nicht gewinnen, weil hätte ich jetzt so, warum musst du stereotypisch aussehen? Kannst du nicht auch schon wie eine ganz normale Frau? Warum muss eine Frau lange Haare haben? Warum muss eine Frau sich immer enttarnen? Und dann denke ich mir so, hätte ich jetzt einen Bart und kurze Haare und würde sagen, ich bin eine Frau, würde man mir sagen, ich bin zu männlich. Hätte ich aber lange Haare und Nägel, dann kommentiert man wieder, wie stereotypisch Frau ich bin und deswegen bin ich auch keine Frau. Also wir können da einfach nicht gewinnen. Man will uns einfach nicht den Raum geben zur Existenz. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, auf was wir aufmerksam sein müssen bei Transfeindlichkeit. Wir möchten Transmenschen gar keinen Raum geben zu existieren. Und wir möchten einfach nicht, dass es sie gibt. Transmenschen sind ein riesengroßes Problem für viele. Was wir da aber auch wieder vergessen, dass wenn Transmenschen befreit werden und wenn wir diese ganzen Gender-Stereotype freilassen, ist das ein Profit für alle. Und das vergessen wir ganz, ganz oft. Wenn wir da anfangen bei Transmenschen oder nicht-binären Menschen, ist das eine Befreiung für alle Stereotypen. Niemand ist wirklich glücklich mit diesen Erwartungen, die wir haben. Und wir müssen jetzt nicht alles auspacken von der Rate an Herzinfarkten bei Männern und Druck und Selbstmordraten, den sie nicht aushalten können, um meine ganze Familie aufrechtzuerhalten und 80 Stunden zu arbeiten und immer den stärksten und den kühlsten Kopf zu bewahren.
Keine Emotionalität zuzulassen.
Richtig. Und dann haben wir auch Frauen, die zum Beispiel extrem darunter leiden, 3 Kinder haben und einer 20 Jahre lange Ehe sind, ohne Berufserfahrung und auch nicht rauskommen können, weil eben sie sich da komplett aufgeopfert haben für diese Rolle der Mutter. Und ich glaube, das sind eben so Sachen, die, wenn wir verstehen, dass wir Transpersonen befreien, und dann verstehen wir, dass wir alle eigentlich befreit haben. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, den wir wirklich sehr oft vergessen.
Du hast mir jetzt meine Abschlussfrage geklaut, weil ich genau das, diesen wunderbaren Satz, den du schon mal gesagt hast, eben, wenn wir Transmenschen befreien, befreien wir alle, als Abschlussgang gehabt. Aber das macht nichts, mir fällt schon was anderes ein. Weil ich mich auch interessiert habe, dass diese Transfeindlichkeit ja auch ausgerechnet in sehr progressiven und feministischen Kreisen vorkommt. Mhm. Also gerade auch im Zuge immer wieder von das Trans-Thema, obwohl das eine wirklich sehr kleine Minderheit betrifft, ist immer wieder in den Medien, egal ob wir von Drag Lesungen sprechen oder von dem Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland, wo es einfacher geworden ist, den Geschlechtseintrag zu ändern, ohne medizinische Gutachten oder durch 5000 bürokratische Hürden, dass dann plötzlich immer wieder diese Rufe von Seiten auftauchen, die man nicht gewohnt ist, dass sie dann sagen, ja, aber wir haben ja diese Safe Spaces für die Frauen erobert und jetzt werden sie geflutet von lauter Trans-Frauen, die ja in Wirklichkeit Männer sind.
Ja.
Wie empfindest du das?
Also da gibt es ziemlich viele Punkte. Erstens, das Selbstbestimmungsgesetz für das Geschlechtereintragen funktioniert so, dass, ich muss erwähnen, dass die meisten Transmenschen Hormone nehmen. In einem sehr geringen Fall ist es tatsächlich nicht erlaubt, Hormone zu nehmen aus gesundheitlichen Gründen, aus verschiedensten Gründen, die ich jetzt nicht aufzählen kann. Und genau deswegen sollte es einen Geschlechtseintrag geben. Nicht jede Transperson muss hormonell behandelt werden, weil es auch viele nicht können, aber es soll sie ja nicht abhalten, ein authentisches Leben zu führen. Wir behandeln es auch immer so, wie als wären Transpersonen nur so 40 Jahre alte Cis-Männer, die dann auf einmal Transfrauen werden, um auf Toiletten zu gehen oder Frauen zu belästigen. Ich muss nochmal erwähnen, ich weiß nicht, ob es diesen progressiven, ich würde es nicht progressiven, radikalen transfeindlichen Feministinnen bewusst ist, dass die meiste Gewalt an Frauen von zu Hause kommt, von der Arbeit kommt, aus dem nächsten Kreis einer Vertrauensperson. Die kommt nicht, natürlich kommt sie da auch, aber in den seltensten Fällen hinterm Busch gesprungen, mitten in der Nacht. Und das ist so 1% von diesen Fällen an Gewalt an Frauen, die wir haben. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall der falsche Ort, wo wir uns an Gewalt an Frauen fokussieren sollten. Wir müssten mehr Arbeit leisten, in unseren näheren Kreisen und auch da aufpassen. Dieser Geschlechtseintrag ist eben ein großes Thema, auch hier. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass all diese Argumente transfeindlich sind. Da geht es nicht um Schutz an Frauen, da geht es um Transfeindlichkeit. Und das wird auch da eigentlich ziemlich offen gesagt, nur Transfeindlichkeit wird nicht benutzt. Es wird gesagt, ich möchte dich nicht in meinem Space. Ich möchte dich nicht in meinem Sport. Aber Transmenschen sind halt nicht nur 40-jährige biologische Männer, die eine Geschlechtsangleichung haben. Es gibt Transmenschen, die wie ich mit 18 eine Geschlechtsangleichung haben. Manche mit 12, manche mit 16. Und all das in denselben Topf zu schmeißen, von den verschiedensten Erfahrungen aus den Möglichkeiten vom Körper, wird ein bisschen schwierig. Und ich würde aber gerne, dass wir verstehen, wie divers Transmenschen sind. Die Person, die mit 13 Jahren eine Hormonbehandlung hat, ist nicht gleichzustellen mit dieser Person, die mit 40 eine Hormonangleichung hat. Ich glaube, das ist so, was sie vergessen. Aber hier geht es nur um Transfeindlichkeit speziell. Und wir können auch da nicht gewinnen. Man sagt so, Transfrauen dürfen nicht den Sport mitmachen, außer sie machen eine Hormonbehandlung vor der Pubertät. Und dann ist das mal freigegeben worden und dann verbietet man aber Hormonbehandlungen vor der Pubertät. Mhm. Also es ist halt einfach so, wie funktioniert das jetzt? Also wie ist es jetzt möglich, für Transmenschen mitzumachen? Mhm. Also wir geben ihnen noch gar keine Chance. Wir führen mit ihnen keine Tests durch. Wir führen mit ihnen, ich weiß es nicht, ich bin keine Ärztin, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man da verschiedenste Tests durchführen könnte, um zu wissen, ob jemand wenigstens mitmachen könnte und nicht einfach ausschließt und Gesetze konstant ändert, um zu gatekeepen und diesen Personen keine Chance zu geben, einfach nur, weil die Gesellschaft transfeindlich ist.
Aber es beginnt ja schon eigentlich bei der medizinischen Versorgung von Transpersonen, dass es viel zu wenig Ambulanzen gibt, viel zu wenig Therapeuten. Also
wir haben einen extremen Mangel an Transmedizin. Und natürlich, ich weiß, dass es Trans sein ist auch nicht kapitalistisch. Es ist eine sehr kleine Gruppe. Natürlich möchte jetzt niemand sich darauf spezialisieren und sich denken, ich werde jetzt super beeindruckender Arzt oder Ärztin aufgrund meines Könnens, wenn die Gruppe so klein ist und auch arm. Und es ist auch ein kapitalistischer Move, warum Transmedizin auch so gering ist oder auch keine Ressourcen hat.
Aber eben, du hast doch mal gemeint, also was Gynäkologinnen oder Urologen angeht, dass die ja, oft, die sind, dass man abgewimmelt wird, weil die einfach keine Ahnung haben und überfordert sind.
Absolut. Also es gibt, wenn man sich anschaut, es gibt so eine Seite QueerMed auf AT und da sind halt alle Ärztinnen drinnen, die irgendwie queer-freundlich sind. Und ich muss auch tatsächlich zugeben, manchmal hat es auch gut funktioniert, aber manchmal gehe ich hin und gehe raus und denke mir, das war keine gute Erfahrung. Mhm. Und das ist eine Handvoll von Ärztinnen, die sich dort auf dieser Homepage befinden. Mhm. Also es ist nicht einmal, dass du sagst, du hast eine Auswahl und du kannst dich durchprobieren. Mhm. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwierig auf diesem Feld, aber es ist auch nicht kapitalistisch.
Das ist ein interessanter Ansatz, eben wenn man sagt, gut, Schönheitschirurgie wird sich wahrscheinlich mehr auszahlen oder halt Herzkrankheiten, weil das jeden betrifft oder und Suchtverhalten. Ja. Also es ist eigentlich, es gibt sehr viele Bereiche, die sich kapitalistisch wahrscheinlich auszahlen würden. Ich würde gerne kurz noch über deine Biografie kurz sprechen. Mhm. Also du hast ja schon angesprochen, eben, dass du ursprünglich aus Serbien kommst, dass du für das Studium nach Wien gekommen bist und dass du auch hier begonnen hast, offen als Transfrau zu leben. Und du hast dich ja in den vergangenen Jahren eigentlich als eine der wichtigsten Stimmen in der Community entwickelt. Und hättest du gedacht, dass du je diese Rolle einnimmst?
Gute Frage. Ich glaube, es war immer etwas in mir. Ich war als Kind sehr zurückgezogen, sehr leise, sehr still, gar keine Troublemakerin, so wie meine anderen, also wie meine Schwester oder meine anderen Cousins und Cousinen. Ich war immer so die Stille, die in der Ecke, die alleine malt oder liest. Und ich habe aber tatsächlich immer das Gefühl gehabt, oder meine Mutter hat mir dieses Gefühl gegeben, oder meine Schwester, dass ich mich sehr gut ausdrücken kann oder sehr gut Sachen auf den Punkt bringen kann oder genau weiß, was ich will. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie ein Gefühl von innen ist, dass man spürt, dass man irgendwann mal, ich glaube, ich kann sagen, dass ich als Kind gespürt habe, dass ich irgendwie einen riesen Impact habe, der in mir drinnen ist, aber der nicht raus darf. Mhm. Oft habe ich mir gedacht, bei Sachen, die passieren in meinem Umfeld oder in meiner Familie, dass ich gerne was sagen würde. Und ich war mir sicher, dass die Sachen, die ich mir denke, richtig sind. Aber ich habe mich nie getraut. Und tatsächlich eben, ich glaube, ich habe irgendwas gefühlt, dass ich irgendwann mal meine Stimme erheben werde. Tatsächlich habe ich aber nicht geglaubt, dass es eben in so eine Richtung gehen wird, wo ich mir jetzt denke, ich bin jetzt schon irgendwie so im Showbusiness und ganz komische Sachen haben sich da entwickelt.
Genau, also du bist ja auch Stand-Up-Comedian, also für PCCC und du warst auf der Volksbühne, glaube ich, immer wieder. Also in Berlin. Ja. Also es ist jetzt schon Big Stage.
Also ich habe nicht gedacht, so oder keine Ahnung, Magazin-Cover oder Brand-Deals oder Modeln, nicht Fashion Week. Mhm. Also es ist ganz, ich habe mir nicht gedacht, dass ich in diese Richtung gehen werde, weil wo ich ein Kind war, meine Mutter hat mich gefragt, was ich sein möchte und ich habe gesagt, der Präsident. Das war so mit 6 oder 7. Und also ich habe immer schon geglaubt, irgendeinen Impact werde ich haben. Aber es hat sich einfach so heute, wenn ich so drüber nachdenke, wo es sich alles entwickelt hat, habe ich mir das so tatsächlich gar nicht vorgestellt. Nein.
Mhm. Und weil ich mir das, wenn man also Magazincover und Artikel und Interviews und liest und mitverfolgt, dass da immer sehr stark die eigene Geschichte immer als Vermittlungsgegenstand mittransportiert wird und wie sich das, also ich stelle mir dann, also weil das auch in anderen Gebieten viele Personen machen oder machen müssen, ob wie gern man das tut oder warum das so relevant ist, weil man ja dann auch sehr viele persönliche Fragen gestellt bekommt, auch ich finde grenzüberschreitende Fragen. Und das hat immer so ein sich nackt machen.
Ja, also ich glaube, ich habe so in meinen 20ern wo ich mit meinem Aktivismus angefangen habe, so Anfang 20, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Es war einfach nur so, ich habe Aktivismus betrieben und es waren halt so Sachen, die mich gestört haben, Diskriminierung, die mir passiert. Und dann war es aber irgendwie so, keine Ahnung, es kam das erste Interview, das zweite Interview und dann kamen immer wieder so Fragen so, hey, woher kommst du? Wie bist du aufgewachsen? Wie ist es dazu gekommen? Wie war dein Outing? Wie haben deine Eltern reagiert? Wie war das? Wie war das? Und ich glaube, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, wo ich so drüber gesprochen habe, damals. Heute ist es so, dass man absolut alles, glaube ich, über mich herausfinden könnte, wenn man meinen Namen eingibt. Mhm. Also man weiß, auf welche Schule ich gegangen bin, was ich studiert habe, dass ich mein Studium abgebrochen habe, dass ich glaube sogar teilweise hat mir sogar jemand gesagt im Bezirk, wo ich wohne.
Wirklich?
Ja, so das haben sie irgendwo gelesen.
Was urgefährlich ist.
Was super gefährlich ist. Und es hat tatsächlich gestimmt und ich war dann so, okay, gut, dass ich umziehe. Und es sind halt wirklich so Sachen, wo Leute wirklich absolut wissen. Ich habe auch zum Beispiel meine Mutter in meinem Aktivismus eingebaut, weil es eine sehr große Rolle für mich gespielt hat. Meine Mutter als migrantische Frau erster Generation in Österreich, Rumänin vom Balkan und so offen und wir ein super gutes Verhältnis haben, seitdem ich denken kann. War für mich interessant, auch ihr Point of View irgendwie darzustellen. Und natürlich auch, dass meine Mutter, dass Leute wissen, wie meine Mutter aussieht, weil die erzählt mir auch teilweise so, dass sie auch angesprochen wird auf der Straße und so, ah, Steffis Mama, Mama's dann. Letztens habe ich Geburtstag gefeiert und da waren so 40 Leute da zu Gast und meine Mutter kam in den Raum rein und alle sind aufgestanden, Mama's dann. Und ich wusste, niemand außer 5 Leute haben sie wirklich kennengelernt, aber absolut alle wussten, wie sie ausschaut. Und das sind halt so Sachen, wo ich wirklich nicht nachgedacht habe, aber ich habe auch nicht gedacht, dass ich, keine Ahnung, ich habe geglaubt so, dass ich gebe dieses Interview und beantworte diese privaten Fragen und jemand liest es und denkt sich, ah, das war es auch so bei mir oder das, schau, bei ihr war auch alles okay, aber dann wird das irgendwie in Vergessenheit geraten. Aber, weil ich habe wirklich nicht drüber nachgedacht und heute ist es eben so, dass, wie auch du jetzt da mit deinem Zettel da sitzt und du sagst, ja, 2010, 2009. Und dann denke ich mir so, ich weiß es nicht einmal wirklich richtig, aber ja. Anscheinend ist es alles online und man kann das eben alles nachlesen. Das macht das auch ein bisschen creepy.
Mhm. Weil ich dachte mir halt, dass du ja doch auch eine sehr fachliche Expertise hast, also, und die sehr weitläufig ist, sowas, was das Thema angeht, also ob das jetzt medizinisch ist, ob das die Statistiken sind gegenüber, also was die Gewalt angeht, ob diese Ausdrücke wie Transmisogynie, Downgrading, was das angeht.
Ja.
Und dann kommt man aber die ganze persönliche Biografie und eben wie du gesagt hast, dass das, ich glaube schon, dass das sehr vielen, also Betroffenen hilft, also wenn sie diese das sehen und auch einer vielleicht Dominanzgesellschaft, die selektiv hört oder strategisch taub ist, dass sie, wenn sie persönliche Geschichten hört, dass sie vielleicht eher affiziert ist und mehr Empathie spürt.
Ja, nein, absolut. Ich konnte auch nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen. So, mich hat es eher so auch genervt, dass eben wir Statistiken sind und Leute halt immer nur diese Zahlen hören. Es könnte jetzt auch ein Therapeut da sitzen, cis-hetero, und diese Zahlen runterlesen. Was mir halt eher so gefällt, also ich bin mittendrin in dieser Community. Ich bewege mich in dieser Community. Ich habe eben Leute auch verloren und Menschen auch gesehen, dass die sich erholen von diesem ganzen Traumata, die ihnen passiert sind. Aber mir hat halt eben so, ich wollte halt eben dastehen und sagen, es gibt uns wirklich. Also wir sind nicht nur Zahlen. Wir sind auch kein Mythos. Es gibt uns wirklich. Und ich kann auch meistens nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen.
Mhm. Hat sich, weil du das ja auch, also eben seit du 18 bist, hier lebst, hat sich für dich in diesen ganzen Jahren etwas verändert bezüglich der Diskussionen rund um Transmenschen im Positiven wie im Negativen? Also Diskussionen, nicht nur Diskussionen, auch Ressourcen, auch Politik, das, wo du das Gefühl hast, da hat sich was getan oder eigentlich ist es eher rückläufig?
Ja, also wir haben auf jeden Fall viel mehr Sichtbarkeit. Also keine Ahnung, vor 20 Jahren hätte ich niemanden aufzählen können, der trans ist. So heute haben wir so Schauspielerinnen, Sängerinnen, Performerinnen, Schriftstellerinnen, Politikerinnen. Und das ist wirklich eine riesengroße Errungenschaft, dass wir sichtbar sind und irgendwie auch zeigen können, wir können auch normale Leben führen.
Mhm.
Und eine Sache hat sich geändert, und zwar dieses, dass ich nicht mehr, wenn ich sage, ich bin Transgender, jeder fragt, was bedeutet das? Weil vor 15 Jahren war das tatsächlich der Fall. Also wenn ich gesagt habe, ich bin Transgender, war dann jemand so, was ist das?
Haben Sie geglaubt, es ist ein Land?
Sie haben geglaubt, das ist, ich meine, den Transformer-Film. Dieses, Transformer, ha. Und das hat sich wirklich geändert. Also heute, wenn du sagst, ich bin Transgender, glaube ich, weiß jede Oma im tiefsten Dorf in Burgenland, was es bedeutet. Aber es ist auch natürlich ein Thema, wo sich früher, ich glaube, waren die Leute weniger opinionated. Also so dieses, heute ist dieses durch Social Media und durch jeder darf eine Meinung zu allem haben, obwohl sie sich null darüber auskennen, spreaden sich da auch sehr viele Missinformationen. Also jeder fühlt sich entitled, eine Meinung zu haben und was sie auch können, aber es ist halt nur eine Meinung. Mhm. Also es sollte trotzdem nichts an unseren Gesetzen ändern, an unserem sozialen Status, an unseren Möglichkeiten, an Medizin und Sachen, die wir brauchen und benötigen für ein normales Leben. Es kann halt eine Meinung sein, aber du darfst diese Meinung nicht in Politik einmischen oder in Gesetze. Mhm. Und das macht es halt heute ein bisschen schwieriger. Ich weiß noch gar nicht, woher wir das haben, dieses, heute darf man gar nichts mehr sagen. Ich denke mal so, heute sagt jeder Vollidiot genau, was er sagen möchte, weil er Instagram hat, TikTok, Facebook, Standardkommentare schreibt. Früher war das eher so, dass die Leute einfach nichts gesagt haben, weil sie keine Plattform hatten.
Ja,
und heute darf jeder Hugo sich melden und seine Meinung abgeben. Und obwohl du, keine Ahnung, als Lehrer in einer Schule arbeitest, denkst du, du bist Gender-Experte oder weißt irgendwas über Transmedizin. Aber dann saß diese Trans-Person da, die alles Mögliche erlebt hat und du sprichst die Existenz ab. Mhm. Und dann sagst du noch, heute darfst man gar nichts mehr sagen. Es kommt darauf an, wer es sagt. In welcher Position bist du? Ich könnte mich jetzt auch hinstellen und sagen, wie man Waschmaschinen zusammenbaut und es nicht kann. Und eine Meinung dazu haben. Mhm. Aber das Problem ist, das Gender wirkt so, wie als wäre es sehr greifbar. Wir kennen uns ja alle darüber aus, aber alles, was wir kennen, ist das, was uns mit 4 beigebracht wurde. Und wir haben uns auf nichts eingelesen und nichts Medizinisches, Biologisches nicht einmal recherchiert. Weil sonst würden wir wissen, dass sogar in der Tierwelt Tiere Geschlechter ändern, Geschlechter wechseln, anpassen und verschiedene, sogar Intersex sind, weil das haben sie nicht getan, weil Geschlecht ist ja sowas Einfaches, ist ja gar nicht komplex, gar nicht schwierig.
Jeder hat eins und deswegen kann jeder was sagen.
Genau. Darüber.
Ich habe eine etwas random Frage, aber sie geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit einem, also ein Gespräch mit einem queeren Künstler, der über Politiker in rechtsextremen und rechten Parteien ein Projekt macht und das gerade es schon queere Persönlichkeiten gegeben hat in der Vergangenheit und auch aktuell, die an der Spitze von rechten Parteien waren. Ob das jetzt Jörg Haider bei der FPÖ war, ob das Alice Weidel bei der AfD war, ob das der ermordete Pim Fortuyn in den Niederlanden war. Und das waren alles queere Personen, teilweise offen, teilweise nicht offen, die schon, also von denen man es auch gewusst hat oder weiß und die auch von ihren Wählern akzeptiert worden sind und gleichzeitig die Parteien vorstehen, die entweder, wenn ich es jetzt neutral formuliere, sehr traditionelle Geschlechterrollen haben, beziehungsweise aber ein anderer aber tatsächlich sehr queerfeindlich und transfeindlich und absolut auch ihren eigenen Parteiobmännern beziehungsweise Frauen ihre Identität in der Hinsicht absprechen und ob du da vielleicht etwas dazu sagen kannst, weil mich das schon etwas, also ich fand das Projekt unglaublich faszinierend und dachte mir so, ja, diese Frage habe ich mir auch oft gestellt, wie das eigentlich geht, dass du eine Partei anführst, die eigentlich dich überhaupt nicht akzeptiert.
Ja, ich glaube, diese Menschen waren tatsächlich noch nie in Therapie. Also das ist etwas, was ich wirklich erwähnen muss. Und das ist jetzt auch, für viele Leute ist jetzt vielleicht Therapie etwas, nur wenn du ein Problem hast. Aber ich glaube, es ist für jeden, absolut jeden Menschen wichtig, auf diese Welt mal in Therapie zu gehen. Damit wir dieses Stigma auch abschaffen. Aber tatsächlich glaube ich, dass diese Menschen, die auch selber sagen, sie sind nicht queer. Mhm. Also sie sagen so, ich kann mich noch erinnern an Alice Weidel, ich bin nicht queer, ich bin mit einer Frau zusammen, die ich schon sehr lange kenne. Die ich gut kenne. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich kenne auch meinen Friseur ziemlich gut seit 10 Jahren. und wir sind beide queer und wir sind aber nicht zusammen. Nee. Also ich glaube, es ist halt etwas so, wo wie sehr man so dieses Pick-Me-Narrativ so, ich möchte unbedingt diesen Menschen gefallen, die mich sofort unter den Bus schmeißen würden, wäre ich anders. Aber wir wollen halt unbedingt so, manchmal gibt es eben dieses Narrativ, dass wir Menschen gefallen möchten, wo wir eigentlich gar nicht dazugehören, weil wir das Gefühl haben, dass sie mehr wert sind. Ich glaube, so geht es auch in diesen konservativen Parteien. Ich glaube, man möchte unbedingt, das sind wahrscheinlich so familiäre Issues mit den Eltern, Probleme, wo man nicht geliebt war oder I don't know what it is. Mhm. Da könnte man natürlich psychologisch tiefer in das eingehen, aber ich glaube, es ist halt etwas, wo du nicht dazugehörst, aber immer schon dazugehören wolltest und du spielst jetzt nach deren Regeln und deshalb irgendwas heilt es in dir. Mhm. So ein Gefühl von, ich gehöre trotzdem dazu, ja. Obwohl sie mich, wenn es hart auf hart kommt, gleich unter den Bus schmeißen würden, aber jetzt gehöre ich gerade dazu.
Und aber warum würdest du sagen, dass die Wähler das akzeptieren? Also die Wähler wählen ja diese also sind ja
ich glaube, den Wähler ist es auch egal. Also ich glaube, so eine Alice Weidel, die denken sich dann bei ihr, ja schau, die stimmt uns eh zu. Mhm. Die ist auf unserer Seite, keine Ahnung, so Ausländer raus oder so. Und dann ist sie aber auch mit einer Frau, die braunhäutig ist, aus Costa Rica.
Sri Lanka, ja.
Sri Lanka, sorry. Upsi. Lanka. Aber ich habe mich jetzt nicht genug informiert. Ja. Aber dann hast du halt solche Sachen, wo du dir denkst, wie passt das zusammen? Aber es ist denen egal, weil sie stimmt ihnen ja zu. Mhm. Sie sagt ja, ihr habt recht. Und solange jemand in Power ihnen recht gibt, dann wählen sie sie ja. Mhm. Es ist ihnen ja egal.
Ja, nein, ich fand das insofern relevant, dass ja gerade diese Parteien in den vergangenen Jahren sich auch sehr stark auf das, also jetzt europaweit auf das queerfeindliche Thema mehr oder weniger gesetzt haben, weil sie da auch einen Hebel gefunden haben, um noch einmal gegen eine Personengruppe zu hetzen und dann ausgerechnet sie quasi an der Spitze stehen. Ja, du, wie gesagt, du hast meine Abschlussfrage geklaut, deswegen werde ich dir jetzt trotzdem was ist denn dein Wunsch, wohin sich politisch dieses, also gut, wir haben sehr viele Wahlen, wir haben Europawahlen diese Woche auch, also zeitgleich mit der Pride, wo sich Europa bezüglich deiner Community hin entwickelt?
Boah, das ist eine sehr schwierige Frage. Am liebsten würde ich, dass es sich so entwickelt, wie ich mir gedacht habe als Kind, dass es sich entwickelt wird. Und zwar, dass ich zu einer normalen Gesellschaft dazugehöre. Ach, ich will jetzt nicht weinen. Ich bin sehr emotional heute. Jedoch, ich mache mir eigentlich am meisten Sorgen um, ich bin fine, so, ich bin okay. Ich mache mir Sorgen um die Generationen, die kommen. Und ich hatte eine Chance, eine Geschlechtsangleichung zu machen in einer Zeit, wo niemand wirklich was darüber wusste. Und so hat sich auch nie wirklich dafür jemand interessiert. Sondern so, ach, okay, sie ist trans, passt schon. Gibt's auch. Und heute gibt es halt all diese Meinungen und ich glaube, wir haben eben so Fälle in den USA, wo Transkinder in der Schule einfach in der Toilette ermordet werden.
Genau, Next Benedict. Gell?
Und ich kann mir so eine Zeit für die Zukunft gar nicht vorstellen. Also Transkinder machen mir da am meisten Sorgen, in was für einer Welt sie aufwachsen und was wir eine Message wie ihnen schicken. Weil ich kann mir vorstellen, ich war schon ängstlich und ich will nicht wissen, dass ich auf eine Toilette nicht gehen kann oder alleine die Straße spazieren am helllichten Tag. Ich meine, wenn Kinder nicht in der Schule sicher sind, dann wie sieht die Welt denn da draußen für sie aus? Und wir haben auch natürlich dieses Transmädchen in Großbritannien, glaube ich, die im Park einfach ermordet worden ist von Schulkameradinnen und dorthin gelockt wurde. Ich glaube, ich wünschte mir einfach nur, dass Transmenschen normal leben können und dass wir irgendwie Menschen beibringen, dass ihre Meinung eine Meinung sein darf. Ich möchte niemanden hier konvertieren und sagen, hey, nehmt uns auf in eure Familie oder so. Mhm. Es geht mir einfach nur darum, dass wir verstehen müssen, dass wir Menschen nicht verletzen dürfen, Menschen nicht beleidigen dürfen. Tatsächlich auch in Schutz nehmen, wenn etwas passiert. Ich tue mir auch schwer zu verstehen, dass eine ganze Schule nichts unternimmt, um ein Kind zu retten. Also also ich hoffe, ich wünsche mir einfach nur, dass die Kinder, die Transkinder von morgen ein ganz sicheres und halbwegs normales Leben führen können.
Vielen Dank, Steffi, für deine Zeit und deine Worte. Ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Danke dir.
Danke. Es hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
Das war's wieder mit Ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit 5 Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald.
Missing Link.